Wie kommst du auf die Idee, ein Kinderbuch zu schreiben?
Bei diesem Neujahrsbrunch war unter anderem ihre Cousine, die Lara heißt, die auch die Protagonistin aus dem Kinderbuch. Und irgendjemand wollte ein Stück Käse nehmen und hat es genommen. Und dann auf einmal ist er komplett explodiert, angefangen rumzuschreien. Mhm. Und ich habe die kleine Lara gesehen, die zu dem Zeitpunkt ungefähr 4 Jahre alt war. Und habe mir gedacht, oh, ich würde mir so sehr wünschen, dass sie verstehen könnte, dass seine Gefühle irgendwas mit seiner Welt zu tun haben und nicht mit ihr.
Als ich das erste Mal von der gewaltfreien Kommunikation gehört habe, war ich ehrlich gesagt von dem Namen und von diesem sperrigen Konzept etwas abgeschreckt. Doch dann habe ich über Workshops, Bücher und die Arbeit bei uns im Team irgendwie meinen Zugang dazu gefunden und heute kann ich mir ein Leben ohne GFK gar nicht mehr vorstellen. Aber wie kann man GFK so erklären, dass jeder es versteht? So, dass es vielleicht sogar Kinder verstehen? Darüber möchte ich in der heutigen Folge sprechen und dafür habe ich mir John Luck eingeladen. John ist ein guter Freund von mir und absoluter Experte für gewaltfreie Kommunikation. Und John unterstützt Organisationen und Menschen dabei, ihre Emotionen und die Bedürfnisse dahinter besser zu verstehen und sie in einer wertschätzenden Art und Weise zu kommunizieren. Und dieses Jahr hat John ein Kinderbuch veröffentlicht und da möchte ich mit ihm drüber sprechen. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Mein Name ist Daniel Rieber und ich bin auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. John, schön, dass du in meinem Podcast bist, zum zweiten Mal tatsächlich schon. Normalerweise frage ich am Anfang immer, wie kommst du an? Das ist ja so eine Frage, die du auch kennst von mir, von uns, von der Zusammenarbeit. Was mich heute interessiert ist, mit welchen Emotionen kommst du an?
Erstmal freue ich mich, die Freude ist da, dass wir wieder in diesem Format miteinander zusammenkommen. Ich habe total Lust auf heute. Also ich bin freudig da, ich bin Dankbarkeit liegt ganz oben da, dass einmal über unsere Freundschaft, über das, was wir gemeinsam miteinander teilen, die verschiedenen Lebensbereiche und dann auch sowas wie Vorfreude. Das habe ich auf anderen Listen selten so gesehen als Gefühl, aber für mich ist es ein Gefühl, die Vorfreude auf das, was wir heute gemeinsam gestalten werden, worüber wir heute sprechen werden.
Wenn dir das so eine Freude macht, jetzt mit mir zu sprechen, was für ein Bedürfnis steht denn bei dir dahinter?
Was für ein Bedürfnis steht bei mir dahinter? Ich glaube, eins ist Beitrag leisten. Ich habe ganz großes Bedürfnis, Beitrag zu leisten. Und da ist so diese Freude gerade da, darüber, dass ich das jetzt gleich machen darf. Und Dankbarkeit über Verbindungen, über Freundschaft, Miteinander und Gemeinschaft, was bei mir sich total erfüllt, wenn wir hier gerade zusammen sprechen.
Sehr schön, ja. Ich merke auch so eine, du hast es Freude bei dir genannt, bei mir ist es so eine Lebendigkeit, so im Brustkorb oder so in dem Brustbereich. Und ich bin relativ müde. Ich habe die letzten Nächte nicht so gut geschlafen, wie du weißt. Und merke aber, dass ich jetzt gerade voll da bin und einfach richtig Lust habe, präsent zu sein und die Stunde mit dir voll auszukosten. Und ich glaube, mein Bedürfnis dahinter ist, das zu teilen, was ich mit dir gemeinsam schon erlebt habe, also in gemeinsamen Momenten, in dem, was du mir erzählt hast, also so all das, was ich gelernt habe von dir und von unserem Zusammensein mit anderen Menschen zu teilen. Da habe ich einfach total Lust drauf und dafür haben wir heute die Plattform. Und ganz viel Raum und auch ganz viele Themen. Wir haben ja im Vorfeld kurz gesprochen, worüber wir alles sprechen können. Also wir können über AI sprechen, wir können über Musik sprechen, wir können über Straßenmusik sprechen, wir können über dein Kinderbuch sprechen, was auch heute ein bisschen im Fokus stehen wird. Und vor allen Dingen sprechen wir aber, und das ist so der rote Faden die ganze Zeit, über gewaltfreie Kommunikation. Und für mich ist gewaltfreie Kommunikation erstmal, als ich mich zum ersten Mal beschäftigt habe, so ein sperriges Wort gewesen mit einem sehr schönen, aber auch sehr komplexen Prozess dahinter. Und ich habe lang gebraucht, um das zu verstehen und noch länger gebraucht, um es zu integrieren. Und jetzt kann ich mir aber gar nicht mehr ohne vorstellen. Du als jemand, der jeden Tag sich damit beschäftigt, Workshops gibt, Coachings gibt, mit Teams arbeitet, wie würdest du jemandem gewaltfreie Kommunikation erklären?
Ja, gewaltfreie Kommunikation hatte für mich übrigens auch erstmal diesen Beigeschmack von komischer Begriff, total langes Wort, keine Ahnung, was das soll. Und ich bin vor, glaube ich, 15 Jahren habe ich das sogar zum ersten Mal gehört und hatte dann erst einen großen Widerstand, habe es auf die Seite gelegt und mich dann ein paar Jahre später wieder damit beschäftigt, intensiv. Gewaltfreie Kommunikation ist für mich eine Haltung, um eine Art, die Welt zu sehen. Und was für mich den großen Unterschied macht in der gewaltfreien Kommunikation, ist, dass es eine bedürfnisorientierte Haltung oder Art der Kommunikation ist. Was heißt es? Genauso wie wir am Anfang, wie du mich gefragt hattest, was für ein Gefühl ist gerade präsent, was für ein Bedürfnis ist gerade da oder vielleicht dadurch erfüllt, sehen wir einmal, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Gefühlen und Bedürfnissen. Und unsere Gefühle haben dabei eine Funktion. Sie zeigen auf unsere Bedürfnisse und sagen uns, ob die erfüllt sind oder nicht. Das heißt, ich bin zum Beispiel dankbar, weil mein Bedürfnis nach Verbindung gerade erfüllt wird, wenn wir miteinander sprechen. Oder ich erlebe Freude, weil mein Bedürfnis nach Beitrag leisten erfüllt ist. Und das ändert für mich so die ganze Perspektive auf menschliches Miteinander und auf die Welt, weil ich dann verstehen kann, warum ich Dinge tue, um mir Bedürfnisse zu erfüllen, und warum ich mich fühle, wie ich mich fühle, weil vielleicht bestimmte Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht. Und da können wir jetzt bestimmt auch richtig lange drüber sprechen, aber die Kurzzusammenfassung ist für mich der Kern der gewaltfreien Kommunikation, die Haltung uns in unseren Bedürfnissen zu sehen und zu begegnen.
Und da haben wir tatsächlich auch schon sehr lange drüber gesprochen, und zwar in der Podcast-Folge 26, für alle, die da nochmal reinhören wollen. Da gibt es wirklich den Deep Dive in gewaltfreie Kommunikation. Und deshalb wollen wir heute auch den Fokus auf einen bestimmten Aspekt legen, nämlich wie kann man gewaltfreie Kommunikation selbst Kindern nahebringen. Und ich habe zwei Motivationen für dieses Thema. Die eine Motivation liegt vor mir, das ist dein Buch. Ich halte es gerade in die Kamera für alle, die auf YouTube dabei sind. Lara und die Wunschwesen, da sprechen wir gleich drüber. Ganz tolles Buch. Und das andere ist der Grund, weshalb ich so wenig geschlafen habe die letzten Nächte. Ich bin vor 6 Wochen Papa geworden. Du weißt das, John. Und für mich ist jetzt natürlich die Frage noch viel größer als sowieso schon vorher. Wie kann man Menschen, in dem Fall Kinder, schon möglichst früh an das Thema heranführen? Und wenn ich mir vorstelle, meine Tochter ist irgendwann ein paar Jahre älter und ich kann mit ihr unterhalten, und dann stelle ich ihr irgendwie so ein Modell vor mit 4 Schritten, 5 Schritten, 6 Schritten und den ganzen schönen Fachwörtern, dann kommt sie da wahrscheinlich nicht mit und hat wahrscheinlich auch gar keinen Bock. Und deshalb finde ich es so schön, dass du einen anderen Ansatz gefunden hast. Wie kommst du auf die Idee, ein Kinderbuch zu schreiben? Was ist deine Motivation
dahinter? Ja, erstmal nochmal, ich habe es dir schon ein paar Mal gesagt, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich so sehr für dich darüber, dass du jetzt eine kleine Tochter hast, die dein euer Leben bereichern kann und unser aller Leben bereichern kann. Da freue ich mich total darüber. Und ja, zu der Frage, wie kam es dazu, dass ich mir gedacht habe, ich schreibe jetzt dieses Kinderbuch? Es ist ganz witzig, dass du mich das jetzt fragst, weil ich in diesem Moment bin ich gerade in Portugal. Ich bin jetzt gerade bei der Familie von meiner Partnerin. Und die Buchidee ist hier entstanden vor ziemlich genau einem Jahr. Also am 01.01.2023 hatte ich die Buchidee. Und zwar waren wir bei einem Neujahrsbrunch bei ihrer Familie hier in demselben Dorf, 2 Häuser weiter, eingeladen. Und bei diesem Neujahrsbrunch war unter anderem ihre Cousine, die Lara heißt, wie auch die Protagonistin aus dem Kinderbuch, und ihr Patenonkel. Und ihr Patenonkel, ich weiß nicht, was er in seinem Leben erlebt hat, bestimmt ganz viele schwierige, herausfordernde Sachen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er manchmal, bricht aus ihm die Wut aus. Und so war das dann auch bei diesem Neujahrsbrunch. Und irgendjemand wollte ein Stück Käse nehmen und hat es genommen und dann auf einmal ist er komplett explodiert, angefangen rumzuschreien. Mhm. Und ich habe die kleine Lara gesehen, die zu dem Zeitpunkt ungefähr 4 Jahre alt war. Und habe mir gedacht, oh, ich würde mir so sehr wünschen, dass sie verstehen könnte, dass seine Gefühle irgendwas mit seiner Welt zu tun haben und nicht mit ihr. Dann dachte ich mir, okay, ich habe mich ganz viel mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation beschäftigt und eben diesen Zusammenhang. Gefühle haben eine Funktion und zeigen auf unsere Bedürfnisse, sagen uns, ob sie erfüllt sind oder nicht. Dachte mir, naja, ich könnte ja versuchen, diesen Zusammenhang irgendwie zu vermitteln. Dann gefragt, okay, wenn ich das machen wollen würde, was wäre das passendste Format dafür? Und dann hatte ich die Idee, das Kinderbuch zu schreiben. Und ich habe dieses Kinderbuch geschrieben, letztes Jahr vor Weihnachten rausgebracht. Und was lustig ist, heute ist ja Dienstag, 16. April, genau. Vorgestern war der 60. Geburtstag von dem Vater meiner Partnerin. Und da war auch die kleine Lara da. Und ich habe sie wieder gesehen, weil sie ein Jahr später, und es hat mich so berührt, sie zu sehen und zu wissen, dieses Buch ist jetzt in der Welt, viele Leute haben es gelesen, hat sich so ein kleiner Kreislauf für mich geschlossen. Ja.
Im Moment ist das Buch nur auf Deutsch erhältlich. Das heißt, sie hat das noch nicht gelesen.
Genau.
Aber schon gesehen, also, du hast ihr es wahrscheinlich gezeigt, oder?
Nee, auch noch nicht. Ich dachte mir, ich will warten, bis es auf Portugiesisch verfügbar ist. Also ich bin jetzt gerade dabei, es auf Englisch zu übersetzen. Wird sehr bald auf Englisch wirklich auch rauskommen. Und dann ist der nächste Schritt auf Portugiesisch.
Wow. Was für ein Geschenk. Ja. Richtig schön. Magst du so die Geschichte mal so kurz umreißen? Also es ist illustriert von Maria Miguel Cadeiro. Die Bilder sind also nicht von dir gemalt, die sehr schön. Ich halte mal einfach so eine beispielhafte Seite hier in die Kamera. Und du hast die Texte aber alle geschrieben.
Genau.
Yes. Und vielleicht magst du mal erzählen, was ist so die Grundgeschichte, die erzählt wird?
Genau, ich bin erstmal richtig dankbar auch dafür, dass die Maria die Illustration gemacht hat. Meine Zeichenfähigkeiten sind, glaube ich, stehen geblieben, als ich so alt war wie Lara, als ich das geschrieben habe. Also ich habe mich da sehr über die Unterstützung gefreut und Teil meines Lernprozesses in dem Buch war auch, die Unterstützung von anderen auch anzunehmen, um das Buch dahin zu bringen, wo es jetzt ist. Darum kann ich gar nicht sagen, dass ich zu 100% alleine geschrieben habe, weil ich ganz viel Feedback bekommen habe. Genau, nichtsdestotrotz habe ich es dann fertig geschrieben. Und die Grundidee der Geschichte ist, ich habe mir überlegt, okay, wie können wir dieses total abstrakte Konzept von Bedürfnissen irgendwie so verpacken, dass es ein Mensch, der gerade 5 Jahre alt ist, verstehen kann. Und da hatte ich die Idee, das Buch heißt ja Lara und die Wunschwesen. Dann dachte ich mir, es könnte ja Wunschwesen geben, die ihre Bedürfnisse repräsentieren. Und in dem Buch ist es dann so, dass sie eine kleine Fee zur Hilfe kommt, nachdem Lara sich fragt, warum bin ich manchmal traurig oder wütend, ängstlich oder fröhlich? Und dann kommt die Fee und sagt, ja, hey, ich glaube, ich kann dir dabei helfen. Hier gibt's ein Amulett und dieses magische Amulett kann dir die Wunschwesen zeigen, die in dir drin sind. Weil jeder Mensch von uns Wunschwesen in sich hat. Und dann reisen sie zu verschiedenen Erlebnissen. Und in diesen Erlebnissen zum Beispiel, das erste ist, sie ist an einem Spielplatz, wo ihr Freund Leon ist. Und Leon sagt, Lara, du spielst jetzt mit mir Sandburgen bauen und danach verstecken. Und dann sagt Lara, nein, ich will jetzt keine Sandburgen bauen. Und Sophia fragt sie, ja, was merkst du gerade in deinem Körper? Lara erkundet dann, ja, dass ihre hinter sich zu Fäuste ballen, dass sie so richtig so sauer wird. Genau, und dann nimmt Lara dieses Amulett zur Hilfe und kann in sich reingucken und sieht dann das Wunschwesen, der sich Selbsti nennt. Und Selbsti möchte selbst entscheiden, was passiert. Und Sophia erklärt dir das und sagt, ja, dieses Wunschwesen Selbsti möchte dir sagen, dass du selber entscheiden möchtest. Da hat sie so dieses Bedürfnis von vielleicht Unabhängigkeit, Autonomie, Selbstwirksamkeit entdecken können. Und so reist sie dann von einer Situation zur nächsten, lernt immer wieder ein neues Wunschwesen kennen und dann gegen Ende sagt ihr Sophia dann, hey, ich möchte dir ein Geheimnis verraten. Du brauchst dieses Amulett gar nicht, um in dich selbst reinzugucken. Und kannst trainieren, in dich reinzuhören. Und mit mehr und mehr Übung wird es dir dann auch so gelingen. Und ganz zum Schluss, nachdem sie das dann für sich ausprobiert und gelernt hat, übergibt sie dieses Amulett dann an ihren Vater, weil sie sich fragt, ob er wohl seine Wunschwesen auch kennt.
Bei der Geschichte, die du mir ganz am Anfang erzählt hast, die dich inspiriert hat zu dem Buch, wäre es wahrscheinlich auch dein Onkel gewesen, der mal reinschauen kann in das Buch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, ihr Onkel. Ich habe auch echt Lust. Ich bin total gespannt, was dann auch passiert, wenn ich das auf Portugiesisch habe und ihm dann übergebe. Ja, ich bin neugierig. Mal gucken.
Ja. Sehr schön. Ich glaube, das ist so das Feedback, was ich von vielen Leuten gehört habe. Ich habe ja mit vielen Menschen über das Buch gesprochen, auch das verschenkt häufiger. Und viele haben sofort reagiert und gesagt, das könnte auch für mich gut sein. Und ich glaube, wenn Eltern ihren Kindern das vorlesen, gibt es für sie auch so das eine oder andere Aha-Moment oder zumindest so Raum, um auch nochmal für sich selbst zu reflektieren.
Ja, total. Das fand ich auch, kam mir dann auch, als ich es geschrieben habe, im Laufe des Prozesses so der Gedanke, hat so ein bisschen was von einem trojanischen Pferd auch, dass die Illustrationen so schön sind und die Geschichte mich total anspricht und andere Leute mir das auch gesagt haben, dass Kinder, die immer wieder lesen wollen oder vorgelesen bekommen möchten und dann ihre Eltern sich natürlich jedes Mal wieder mit ihren eigenen Bedürfnissen und Gefühlen auseinandersetzen dürfen. Das fand ich auch ganz schön, dass das wirklich auch so ganz gut funktioniert. Ja.
Ja. Wir beide arbeiten ja auch zusammen, sind beide Teil des WeVolve-Kollektivs und unterstützen verschiedene Unternehmen. Und da geht es ja auch um so Themen wie Kommunikation. Und ein Thema, was uns auch sehr wichtig ist, ist Empathie. Also so die Fähigkeit, sich in die andere Person hineinzuversetzen. Und ich habe mich gefragt beim Lesen, wie hast du es geschafft, dich in die Perspektive eines Kindes hineinzuversetzen? Gerade so im Alter von 4, 5, 6 Jahren. Da erinnert man sich ja auch selber gar nicht mehr so daran, wie man selber damals war. Ist dir das leicht gefallen? Hast du dafür mit Kindern gesprochen? Was war so dein Tool, dein Weg?
Ja, total. Das war ein witziger Prozess für mich, weil ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Meine Zeichenkünste sind, wie gesagt, so vom ähnlichen Level wie damals, als ich 5 war. Und habe keine Referenz, wie man eigentlich so ein Buch überhaupt schreibt. Und ich habe selber keine Kinder. Das heißt, auch direkt sehr wenig mit der Zielgruppe sozusagen zu tun. Und ich musste selber immer wieder über mich schmunzeln, dass ich quasi ich bin der perfekte Kandidat, um dieses Kinderbuch zu schreiben. Was mich dabei motiviert hat, ist wirklich dieses eine Erlebnis, von dem ich dir erzählt habe. Und das hat mich immer dazu motiviert zu sagen, hey, mir ist es so wichtig, dass diese Botschaft, dieses Konzept, diese Gedanke, die Haltung in die Welt kommt. Ich werde irgendeinen Weg finden. Und den Weg, den ich dann gefunden habe, ist ganz viel Feedback mir einzuholen. Und das war dann über gemischte Gruppen. Also das waren zum einen Teil habe ich ganz viele Eltern gefragt, ob sie in dieser ganz rohen Fassung, also ich habe das, dieses Buchschreiben war für mich so ein Prozess wie eine Skulptur ausarbeiten. Also ganz grob erstmal zurecht und dann immer eine Schicht weiter reinarbeiten. Und so in der ersten Schicht habe ich erstmal Eltern hauptsächlich gefragt. andere Menschen, die sich auch mit der gewaltfreien Kommunikation auskennen. Und dann, je feiner diese Skulptur wurde, desto mehr Feedback von Kindern habe ich auch direkt oder indirekt dann eben bekommen. Einmal über die Eltern, die mir dann Audios geschickt haben. Also die Kinder haben mir dann Audios geschickt. Herz allerliebste. Ich hab so geweint, als ich diese Audios bekommen habe, weil mich das so berührt hat.
Ja.
Oder auch selbst dann eben mit Kindern zu sprechen. Genau, es war ganz viel Feedback von vielen, vielen, vielen Leuten.
Sehr schön. Ich kann mir vorstellen, dass dich das auch echt bereichert hat. So aus deinem Alltag und deiner alltäglichen Perspektive so rausgeholt hat. Mhm. Hast du viel Feedback bekommen, jetzt nachdem das veröffentlicht wurde?
Ja, ich habe wirklich richtig viel Feedback bekommen. Und also was mich sogar ein bisschen auch irritiert, ist, ich habe sehr wenig Feedback bekommen mit konstruktiver Kritik. Ich habe mich immer gefragt, ich warte immer noch. Ich will ja lernen und ich habe auch Lust, eine zweite Auflage daraus zu machen, um es nochmal einmal ins Bessere zu drehen. Und gleichzeitig habe ich mich total gefreut über diese super positive Resonanz. Einmal von Erziehern oder Erzieherinnen aus Kitas, die das mit, also dieses Buch dann in den Kitas haben und vorlesen, von verschiedenen Eltern, von GfK-Trainern, Trainerinnen, von Lehrkräften, wirklich breit gesteckt, sehr, sehr positive Resonanz, die mich total freut.
Ich habe mich gerade gefragt, wenn meine Tochter alt genug ist und ich sie ranführen möchte an diese Themen, so was sind so die Schritte? Und ich habe ja dein Buch auch gelesen, ne? Das heißt, jetzt in meiner Sprache, wie würde ich vorgehen? Ich würde im ersten Schritt, glaube ich, erstmal so ein Bewusstsein für Emotionen schaffen. Also einfach, wie fühlst du dich gerade? Wie hast du dich heute gefühlt? Es gibt ja auch so schöne Emotionstagebücher für Kinder zum Beispiel, ne? Also hast du heute Ärger gespürt? Hast du heute Traurigkeit gespürt? Und wenn ein Kind dann dieses Bewusstsein hat, es gibt Emotionen und die fühlen sich mal angenehm an, mal unangenehm an, dann so im zweiten Schritt zu gucken, was könnte ein Wunsch oder in deinem Fall ein Wunschwesen, ein Wünschi, sein, der dahinter steckt. Und jetzt wäre die Frage, was ist dann aus deiner Sicht der dritte Schritt? Also wie kann ich, wenn ein Kind verstanden hat, das sind die Emotionen, ich bin gerade wütend oder ich war heute wütend und da steht ein Bedürfnis dahinter, zum Beispiel das Bedürfnis, selbst bestimmt zu sein, also selbst die. Was ist dann der dritte Schritt, den man Kindern da mitgeben kann?
Ja, spannende Frage und ich würde sogar ganz anders beantworten. Mit dem Disclaimer sozusagen, ich habe selbst keine Kinder, darum alles das, was ich sage, ist ein Wunsch an mich selber, wie ich das machen würde und ich kann mir vorstellen, dass es helfen könnte. Aber ich bin mir meines Biases sozusagen sehr bewusst. Ich glaube, davor würde ich sogar noch zwei verschiedene Schritte sehen. Und für mich ist der allererste Schritt, jetzt auch in Bezug auf Kinder, so diesen Blick zu entwickeln, dass alles das, was Kinder in diesem Fall tun, tun sie, um sich selbst irgendwelche Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, mein Kind schreit nicht, weil es mich provozieren will oder weil es mir irgendwas Schlechtes will, sondern weil es wahrscheinlich irgendwas braucht. Und das ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich, wenn das Kind 1, 2, 3, 5, 10, 20 ist. Aber die Logik, die dahinter steht, ist immer dieselbe. Und so dieses, es gibt ja dieses The Terrible Two oder die, wie sagt man da, wenn die Kinder zwei sind, Deutsch, ich weiß es gar nicht. Das ist Trotzphase, genau so wird es ja manchmal genannt. Habe ich auch gehört, Trotzphase ist gar nicht so Trotzphase, sondern es ist einfach, das ist eine Zeit, in der sich Kinder ein bestimmtes Bedürfnis versuchen zu erfüllen. Und das ist eben entweder eine, so eine Unabhängigkeit, weil ja die ersten zwei Jahre komplett in einer kompletten Abhängigkeit von den Eltern sind. Danach ist ja auch noch eine große Abhängigkeit da. Aber da ist anscheinend, habe ich gehört, das Bewusstsein kommt dann langsam so, hey, Und das sind Handlungen, um sich ein bestimmtes Bedürfnis zu erfüllen. Bei allem anderen auch. Also das wäre für mich der Schritt 1 im Umgang mit Kindern, aber mit jedem Menschen zu merken, da steht irgendwas dahinter. Ich kann die Handlung gut oder schlecht finden. So, gar keine Frage. Also wenn jemand einen Bauklotz auf mich wirft, finde ich die Handlung schlecht, gefällt mir nicht. Und ich versuche mir gleichzeitig die Brille aufzusetzen, du, irgendwas brauchst du? Ich weiß es noch nicht, vielleicht weißt du auch noch nicht. Also das wäre für mich Schritt 1.
Finde ich total schön, so bei sich selbst anzufangen, als Eltern. Ne? Also jetzt nicht erster Schritt, dass mein Kind seine Emotionen erkennt, sondern im ersten Schritt, mit welcher Haltung begegne ich dem Kind eigentlich?
Ganz genau, ganz genau. Ja. Und dann das Zweite ist, nah dran an dem, was du auch gesagt hast, aus meiner Sicht dieses das Vorleben, dieses in die eigene Sprache einzubauen, weil Kinder lernen ja doch viel auch Nachahmung, zu merken, oh, ich merke gerade, ich bin gerade irgendwie, spannt sich bei mir alles an, meine Hände sind ganz richtig schwitzig, ich gleich bin so richtig sauer, was brauche ich denn? Vielleicht weiß ich selber nicht. Und dann kann ich sagen, ich weiß nicht, was ich brauche, aber ich versuche es rauszufinden. Und ich glaube, durch das Vorleben lernen die Kinder so viel schon. Und dann ist danach, ja, ich glaube, das sind erstmal die ersten beiden großen Schritte, genau.
Ja, ja. So schön, dass, dass du als Mensch vielleicht sogar am selben Tag oder in derselben Woche mit Kindern und mit erwachsenen Führungskräften arbeitest. Ja. Und dass beides mal komplett anders ist, aber die Grundidee komplett gleich ist. Also, dass wir als Erwachsene ja dasselbe Betriebssystem haben wie Kinder, nur dass es uns nicht so bewusst ist, weil ja so viele Layer darüber sind in unserem Bewusstsein, die ganzen Stories, die wir uns erzählen, das ganze Ego, was wir aufgebaut haben und so. Aber im Endeffekt gibt es immer diese Ebenen, da sind Bedürfnisse, da ist eine Emotion, welches Bedürfnis steht dahinter und wie kann ich das kommunizieren? Und ich finde einfach das Bild gerade so schön, auch wenn es wahrscheinlich so nicht passiert ist, dass du so von so einem Führungskräfte-Workshop kommst und dann am selben Abend ein Kind dein Buch vorliest. So.
Ja.
Ja, generell ist das ja so ein roter Faden in deinem Leben oder in deinen letzten Jahren, seitdem wir uns kennen, dass du diese Essenz für dich entdeckt hast. Wie kann man die Welt zu einem besseren Ort machen? Das ist jetzt meine Wortwahl. Indem man Menschen näher bringt, dass es Bedürfnisse und Emotionen gibt. Und dann guckst du, über welche Wege kannst du das in die Welt bringen. Und eine Sache, die du in den letzten Jahren vorangetrieben hast, wo du dich auch im letzten Jahr sehr damit beschäftigt hast, ist das Thema, wie kann ich digitale Medien nutzen? Wie kann ich Apps nutzen? Wie kann ich AI nutzen? Ist jetzt komplett anderer Kanal als Kinderbücher. Aber trotzdem dieselbe Grundidee dahinter, oder?
Ja, total. Ich glaube, was ich in meinem Leben ausprobiere und was ich für mich selbst mehr und mehr kultivieren möchte, ist einfach immer meiner Neugierde zu folgen und dann zu merken, wahrscheinlich ist das, was ich im Kern damit machen möchte, sehr ähnlich. Und die Formen sind dann einfach unterschiedlich. Und das stimmt, in den letzten Jahren habe ich mich wirklich damit beschäftigt, wie man künstliche Intelligenz und gewaltfreie Kommunikation miteinander verbinden könnte. Das ist lustig. Es hat mich auch dazu geführt, dass ich noch ein Startup gegründet habe mit der Idee, dass man über KI sozusagen Making Innovation Accessible war die Grundidee. Also anderen Leuten diesen langen Weg von ganz vielen GFK-Trainings nicht zu ersparen, aber die erste Hürde sozusagen zu nehmen, um es anwenden zu können. Ja. Genau, dann haben wir das Startup gegründet, heißt Resolvi. Und die Idee war sowas wie, vielleicht kennen das Menschen, so in Word gibt es ja diese Autokorrektur oder Feedback, es wird irgendwas blau oder rot unterringelt. Wenn du einen Text schreibst, dass du dann Feedback bekommst über, guck mal, das hat Konfliktpotenzial, könnte interpretiert werden als Unterstellung, du könntest es so und so formulieren.
Mal das lustig, ist so bestimmt. Genial, ja.
Und dann sind wir dann ein bisschen nachgegangen. Im Endeffekt, wir haben eine App entwickelt, die ist auch ganz cool, funktioniert so mehr oder weniger, aber es war für mich so ein Versuch, dem einfach nachzugehen und Daraus hat sich dann letztendlich vielleicht auch dieses Kinderbuch entwickelt, was für mich jetzt noch viel mehr in die Tiefe geht und sogar, glaube ich, jetzt auch gerade noch viel mehr Leute erreicht. Mal gucken, vielleicht verfolge ich diese KI-Idee dann auch trotzdem noch mal weiter. Die ist jetzt gerade so ein bisschen geparkt. Aber ja, ich versuche verschiedene Kanäle und Formen zu finden für das, was ich in die Welt bringen will.
In meiner Wahrnehmung war das letzte Jahr so Rise of the AI, also wirklich so das Jahr, in dem es um KI ging. Und du hattest schon recht früh den Riecher dafür, also bevor ich das überall gesehen habe, das Thema, also es gibt schon seit vielen Jahren, ne, ist natürlich kein neues Thema, aber bevor es diesen krassen Hype bekommen hat, hast du dann in diesem Accelerator-Programm dich mit dem Thema beschäftigt. Und ich finde die Idee super gut. Ich hoffe, dass es irgendwann einen Weg findet, ob durch dich oder durch jemanden anderen. Und ich erinnere mich gerade daran, dass ich bei ChatGPT mal ein Mail geschrieben habe und dann habe ich, oder schreiben lassen habe, und dann habe ich ChatGPT gesagt, bitte schreib das in gewaltfreier Kommunikation. Und das hat keine 5 Sekunden gedauert und der hat mir die perfekte Mail vorgeschlagen, die ich hätte so copy-pasten können und die GFK war, ohne dass man es sofort erkennt. Also nicht so ersichtlich, so Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, ne, sondern eher so subtil, so zwischen den Zahlen. Mhm. Und das fand ich total geil. Also dass die KIs heute, also die großen KIs, die so im Umlauf sind, durch die ganzen Informationen, die sie ja sammeln aus dem Internet, die Grundidee von GFK verstehen und auch schon integrieren können. Und ja, vielleicht kommt es irgendwann dahin, dass sie das automatisch alle machen, weil sie einfach merken, dass es der effizienteste Weg ist.
Ja, total. Also es ist lustig, weil wir haben dieses Startup sogar angefangen 2021, also vor dem großen Rise of AI. Und da haben wir ganz viel versucht, manuell zu machen. Und dann kam ChatGPT und dachte mir, okay, cool, Problem gelöst, das kann es jetzt. War so ein bisschen dann so, oh nee, jetzt haben wir so viel Zeit da investiert und jetzt kommt sowas daher. Und gleichzeitig auch ein cool, wenn es das so kann, perfekt. Hab dann aber auch festgestellt, dass es das ja gerade generell so, ich bin auch nicht so tief oder immer up-to-date, was gerade passiert. Aber das ist trotzdem oft, der einfach Sachen schreibt, die so gar nicht stimmen. Und ich glaube, vor allem, wenn es um so Kommunikation auch in Konflikten geht, dann wollen Menschen sich schon echt drauf verlassen können und vertrauen, dass es auch richtig gut klappt. Da ist die AI gerade noch nicht, aber vielleicht kommt es ja noch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwann möglich wird. Und vielleicht bringen wir es in die Welt, vielleicht bringt es jemand anders in die Welt.
Ich habe die letzten Wochen bei mir was beobachtet, wo ich auch immer wieder an einen Satz von dir aus einem Workshop denken muss. Und zwar sind meine letzten 6 Wochen ja im Positiven wie im Herausfordernden ein Ausnahmezustand. Und ich komme aus einem sehr achtsamen, sehr ausbalancierten Leben, was ich mir über Jahre aufgebaut habe, hin zu einem Alltag, der schwer planbar ist, wo es nicht um meine Routinen geht oder mein Ablauf, sondern um den des Kindes. Und wo auch meine Bedürfnisse nicht an erster Stelle stehen. Die sind auch wichtig, die spielen auch eine Rolle, aber wenn das Baby die Flasche möchte, dann ist dem Baby in dem Moment egal, was meine Bedürfnisse sind. Oder es ist ihm nicht egal, aber es hat einfach das Wissen noch gar nicht, das Verständnis dafür. Worauf ich hinaus möchte ist, in den letzten 6 Wochen ist es mir viel schwerer gefallen, gewaltfrei zu kommunizieren, gerade auch im Verhältnis in der Kommunikation mit meiner Frau, weil einfach mein Nervensystem ein bisschen brach liegt, weil ich nicht so gut reguliert bin, nicht so in meiner Stärke bin. Und da hast du mal in einem Workshop gesagt, bevor man GFK anwendet, braucht man die Selbstwahrnehmung und die Selbstregulation. Denn wenn ich im Autopiloten bin, dann nehme ich meistens so den schnellsten Weg oder den Weg, den ich schon kenne, und der ist nicht immer der gewaltfreie Weg. Kannst du das gut nachvollziehen, was ich erzähle?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass das erstmal richtig herausfordernd ist, wenn man, ich weiß nicht, wie oft nachts geweckt wird, und dann, es ist ja auch nicht nur eine Nacht, sondern mehrere am Stück. Und dann sich in einem herausfordernden Moment zu verbinden mit sich selbst. Ich glaube, ich bin gerade wütend, weil mein Bedürfnis nach Schlaf, Unabhängigkeit, Autonomie, Ruhe, Entspannung, Kreativität nicht erfüllt ist. Kann ich mir vorstellen, dass es sehr herausfordernd ist.
Exakt.
Ich habe das, sagen wir mal, so in verschiedensten anderen Formen für mich selbst erlebt, dass ich manchmal einfach in einem kleinen, also wenig Kapazität habe. Vielleicht habe ich schlecht geschlafen, vielleicht ganz viele Sachen erlebt. Vielleicht war so viel los an meinem Tag, dass ich einfach irgendwie schon sehr angespannt bin. Und da dann bei mir selbst zu bleiben, zu gucken, was brauche ich eigentlich gerade, oder welche Bedürfnisse tiefer liegen sind unerfüllt, ist schwierig und herausfordernd. Und darum habe ich für mich die Erfahrung gemacht, erstmal über den Körper direkt zu gehen und zu gucken, okay, wie kann ich mich selbst erstmal regulieren? Also mit meinem Nervensystem zu arbeiten, um in einen Zustand zu kommen, in dem ich noch ein bisschen mehr mich mit meinem Inneren verbinden kann, finde ich total sinnvoll. Und es steht für mich auch nicht entgegen der GfK, sondern wenn man so das sieht als, es gibt verschiedene Bedürfnisse, die wir als Menschen erstmal erfüllt haben oder die wir uns erfüllen wollen, ist eins davon, mit uns selbst in Kontakt zu kommen. Und das geht dann vielleicht leichter, wenn wir erstmal in einen regulierten Zustand kommen und dann gucken, was brauche ich denn sonst noch? Total.
Ja. Oh, ich merke gerade, wir könnten noch eine Stunde darüber sprechen, so Learnings aus den ersten 6 Wochen. Vielleicht mal 2, 3 kleine Sachen, weil das so gut sich gerade hier so gut reinpasst. Sprachfindungsstörung. Einfehlt, das war das Wort. Was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist genau, weil du es gerade aufgezählt hast, welche meine Bedürfnisse mir bisher sehr wichtig waren und die jetzt einfach lernen dürfen, die jetzt einen Raum des Wachstums haben, dass sie nicht immer an erster Stelle stehen. Also zum Beispiel das Bedürfnis, selbstbestimmt zu sein und das Bedürfnis, ausgeschlafen zu sein und das Bedürfnis, jeden Tag eine Stunde für meine Achtsamkeits- und Meditationspraxis zu haben. Wohinter natürlich noch ein Bedürfnis steht, das Bedürfnis ausbalanciert zu sein, das Bedürfnis nach Harmonie in der Beziehung und so weiter. Das heißt, für mich ist das gerade so ein richtiges Bootcamp, um zu merken, was sind meine Bedürfnisse und welche Emotionen kommen auf, wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und da ist tatsächlich viel Wut, ne, weil diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und jetzt kommt eine spannende Erkenntnis, die ich hatte, die auch damit zusammenhängt, was wir eben gesagt haben, oder auch ein Satz, den du in einem Nebensatz gesagt hast. Also wenn jetzt meine Tochter nachts schreit und Hunger hat, dann ist es ja ein Bedürfnis, was sie hat und nicht eine böse Absicht. Und wenn ich dann so etwas sage wie, sie hat mich die ganze Nacht wach gehalten, dann ist das so eine Formulierung oder so eine Haltung, so eine Perspektive, als hätte sie bewusst, vielleicht sogar mit einer bösen Intention, mich vom Schlaf abgehalten. Aber die richtige Formulierung ist ja, dass sie aufgrund ihrer Bedürfnisse und aufgrund der Situation und ihrer Nicht-Selbstständigkeit davon abgehalten wurde, durchzuschlafen. Und ich ihr versucht habe, dabei zu helfen. Also sie ist ja genauso leidtragend wie ich da und hat da keine böse Intention. Also das heißt, dann zu merken, diese Emotionen, die da entstehen bei mir, nicht auf sie zu projizieren, weil sie dann nichts mit Absicht macht und nichts dafür kann. Und eher zu gucken, wo finden die Raum, dass ich mal ausspreche, dass ich, meinen Spaziergang mache oder laut Musik höre oder so. Und gleichzeitig auch, wie kann ich sie transformieren in was Positives, in Mitgefühl mir und anderen gegenüber. Und das ist für mich gerade eine ganz intensive Praxis. Also die letzten 6 Wochen, ich habe eben das Wort Bootcamp genutzt. Ich hab meine beste Lehrerin gefunden.
Boah, ja. Das kann ich mir vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, das haben mir verschiedenste Menschen gesagt, die Väter, Mütter geworden sind zu Beginn und sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, meinten alle das Gleiche. Ein Kind zu bekommen ist, also kann das intensivste Persönlichkeitsentwicklungstraining sein, was man sich überhaupt nur vorstellen kann.
Yes. Yes. Das würde ich so unterstreichen. Und
was mir einfällt, so noch so ein Satz, den Marshall Rosenberg, das ist gewaltfreie Kommunikation, als erstes so formuliert hatte, gesagt hat, das, was Menschen tun, ist immer das Schönste und Beste, was ihnen gerade zur Verfügung steht. Also das Schönste und Beste, was ihnen gerade zur Verfügung steht. Mm. Ja. Und das finde ich total schön, weil es ist so ein, ja, manchmal steht uns halt nicht wirklich viel zur Verfügung. Wenn ich lange nicht geschlafen habe, mehrere Tage, wenn viel bei mir los ist, dann ist das Schönste und Beste, was mir zur Verfügung steht, auf dem Tisch zu haben, vielleicht. Mhm. Und das ist dann so. Und einen zweiten Aspekt, der mir auch total wichtig ist, den ich da noch mit reinbringen möchte, dieses, sie hat mich wachgehalten, kann man ja so sehen und formulieren. In der gewaltfreien Kommunikation ist auch ein zentraler Aspekt der Schuld. Also dieses, das ist nicht, dass du bist schuld, dass es mir schlecht geht, sondern dass wir quasi Verantwortung für unsere eigenen Gefühle und eigenen Bedürfnisse übernehmen. Also das an einer ganz kleinen Anekdote festgemacht, total schön, ist die Anekdote mit dem Regen. Ist der Regen schuld? Ist die Frage. Es sind drei verschiedene Charaktere, kannst du dir vorstellen. Es gibt jemand, der eine Gartenparty schmeißen möchte. Dann gibt es noch den Bauern, der monatelange Dürre auf seinem Feld hat und die Studentin, die in der Uni sitzt und studieren möchte und eine Prüfung gelernt oder so. Und dann regnet's. Und es regnet und die erste Person mit der Gartenparty denkt sich, oh, ist ja voll ätzend, ey, ich habe so lange vorbereitet und ist richtig sauer und traurig. Dann geht's weiter zum Bauern und es regnet. Mhm. Der hatte monatelange Dürre. Der freut sich und sagt, hey, der Regen ist das Beste, was mir in Monaten passiert ist. Und bei der Studentin, die in der Bibliothek sitzt und lernen möchte, die sagt, ja, Regen ist mir eigentlich total egal. Das heißt, der Regen ist nicht schuld. Dieses Konzept von Schuld gibt es dann eben nicht. Sondern es kommt darauf an, was ich für Bedürfnisse habe, wie ich mich dann fühle. Und das finde ich so schön, dass es so übertragbar auf verschiedenste Situationen ist. Es war nicht leicht, immer so zu sehen, aber ich finde es trotzdem schön, das für mich als meine Perspektive zu wählen.
Und es gibt einem Selbstwirksamkeit. Weil wenn andere schuld sind, dann bin ich ja in einer Opferhaltung. Also mir widerfährt etwas. Der Regen zerstört mir mein Tag und dann bin ich passiv und kann eigentlich gar nichts dagegen tun. Wenn ich aber selber sage, ich übernehme Verantwortung für meine Emotionen und Bedürfnisse und ich merke gerade, dass ich traurig bin, dass es regnet, dann ist aber immer noch die Möglichkeit, dass ich daran arbeite, an meiner Perspektive darauf. Ja, ist ein viel schönere Perspektive aufs Leben, stimme ich dir zu. John, ich hätte noch total Lust, mit dir über Musik zu sprechen. Gerne. Kommen wir schon langsam zum Ende unseres Podcasts, aber lass uns da noch einmal kurz reinspringen. Weil wenn man sich anguckt, was du so machst, ne, Coaching, Kulturarbeit mit Unternehmen, Leadership-Trainings, AI-Startup mit eigener App, Kinderbuch. Und ein Thema, wenn man dich aber kennenlernt, was dir besonders am Herzen liegt, ist Musik. Und du spielst verschiedene Instrumente, du hast ein Album veröffentlicht mit oder einige Songs veröffentlicht mit elektronischer Musik. Du bist als Straßenmusiker in Berlin öfter unterwegs. Einmal waren wir auch zusammen unterwegs. Das können wir vielleicht auch gleich noch erzählen. Und jetzt bietest du das tatsächlich auch noch an, nämlich mit Musik, ich sage jetzt mal in meiner eigenen Sprache, sich selbst zu finden, zu seiner Essenz zu kommen, Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Also ich habe, glaube ich, jetzt gerade schon in der Einleitung die Antwort selber gegeben. Wie passt das zu dir? Wie passt das in eine Reihe? Wie passt dein Wunsch mit Musik zu all diesen anderen Themen zusammen? Oder ist das was ganz anderes, was ergänzt?
Ja, also ich stelle mir auch immer mal wieder die Frage, wie passt das eigentlich zusammen? Und denke ich mir, sollte ich mich nicht besser auf eine Sache fokussieren? Kommt man nicht mal so die Sollte-Stimme, habe ich schon auch. Und dann denke ich mir immer, naja, ich will einfach dem folgen, was mir Spaß macht, wo meine Neugierde mich hinführt. Und was ich in den letzten Jahren so ein bisschen mehr versuche, zu trainieren, ist mir diese Frage zu stellen, was will das Leben jetzt gerade von mir? Und eine Sache, die das Leben, glaube ich, gerade von mir will, ist, dass ich mit Musik arbeite und Menschen dazu einlade, sich selbst über die Musik mehr kennenzulernen. Und vielleicht ist da der rote Faden, dass mir Persönlichkeitsentwicklung am Herzen liegt. Also ich glaube, so im Kern, was mich fasziniert, ist, wenn ich in anderen Menschen sehe, wenn was aufblüht, wenn was in ihren Augen leuchtet, wenn sie mit sich selbst in Kontakt kommen. Es gibt nichts, was mich mehr begeistert als das. Ich könnte mich den ganzen Tag nur damit beschäftigen, irgendwie Impulse zu geben und dann zu gucken, dass Menschen aufblühen und aufleuchten. Und das merke ich, das ist so, es macht mir viel Spaß. Man könnte sagen, ich sehe es als meine Aufgabe, egal welche Formulierung du wählen magst, aber es bedeutet mir viel und es macht mir einfach sehr viel Freude. Und genau, eine Sache, die ich jetzt für mich neu erkannt habe sozusagen, ist diese Kombination aus Musik. Ich habe ganz viele Jahre in verschiedenen Bands gespielt, Konzerte für Menschen gespielt und auch als Facilitator gearbeitet. Workshops begleitet, Prozesse und so weiter. Und die beiden Welten jetzt miteinander zu kombinieren, um der Frage nachzugehen, kann ich auch Persönlichkeitsentwicklungsprozesse mit Individuen oder vor allem mit Gruppen auch über diesen Kanal Musik gehen? Und das bereitet mir richtig viel Freude, Leute mit sich selbst in Kontakt und zu ihrem Selbstausdruck zu bringen.
Ja, und diese Lebendigkeit zu spüren. Das ist ein Wort, was du oft benutzt und was mir so hängen geblieben ist. Ja. Macht für mich total Sinn und ich sehe mich da auch selber drin wieder in dem, was du gerade beschreibst. Ich mache ja auch ganz viele unterschiedliche Dinge und ganz häufig kommt diese Sollte-Stimme. Gerade ist sie besonders stark, weil sollte ich nicht Geld verdienen, eine Stabilität, eine Sicherheit bringen, eine Planbarkeit bringen. Und ich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass immer wenn ich so Silos aufgebrochen habe, so Glaubenssätze losgelassen habe, was Schönes entstanden ist. Also zum Beispiel bei mir die Idee, auf einer Lesung zu meinem Achtsamkeitsbuch mit dir zusammen einfach ein paar Songs zu rappen und du spielst Gitarre. Da gab es dann vorher diesen Glaubenssatz, Achtsamkeit und Hip-Hop passen nicht zusammen. Oder man nimmt mich nicht mehr ernst, wenn ich sage, dass ich rappe. Und dann zu sehen, was passiert, wenn ich das aber loslasse und einfach dieser Lebendigkeit folge, ist super schön und für mich eines der schönsten Erlebnisse im letzten Jahr. Und wir beide haben ja auch zusammen ein kleines Konzert gespielt. Das können sich die HörerInnen gerne mal anschauen. Und zwar waren wir im Mauerpark und haben eine halbe Stunde Songs gespielt, zum Teil hast du Singer-Songwriter, also Gitarre und Gesang. Zum Teil habe ich gerappt über dein Gitarrenspiel. Und da haben wir zwei Videos online gestellt. Das eine Video ist auf dem Kanal von mir, also Daniel Rieber. Verlinke ich unten in den Shownotes. Das ist eine kleine Dokumentation darüber, wie ist es eigentlich, Straßenmusik zu machen. Und das andere Video ist auf meinem Rap-Kanal als Daniel Sun mit S-A-N. Und da könnt ihr euch den ganzen, oder zumindest Ausschnitte, eine Viertelstunde, glaube ich, von dem Auftritt angucken. Magst du noch zu dir zur Sache sagen, wie es für dich war, wie die Erfahrung war, mit mir gemeinsam Musik zu machen und zu spielen?
Ja, total gerne. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich finde es, also einmal macht es mir natürlich generell viel Spaß, Musik zu machen, aber zudem war es für mich eine richtig besondere Erfahrung, weil ich das, für mich war es sehr, sehr bereichernd, dass wir beide in unserer Verbindung uns noch in anderen Facetten auch noch kennenlernen und erleben. Also dieses, wir kennen uns als Freunde, wir kennen uns als Arbeitskollegen, wir kennen uns jetzt als Podcast-Kumpaden und dann uns auch noch als Musiker kennenzulernen und auch noch rauszugehen, Konzert in Berlin im Mauerpark zu spielen, fand ich einfach total schöne Bereicherung, die viel Spaß gemacht hat, die mir auch noch Tiefe gegeben hat und ja, ich find's einfach cool, gehst du mit deinem Verstärker irgendwie raus, mit der Gitarre, man weiß nie, was passiert, bleiben Leute stehen, gehen die Leute weiter, hört jemand zu, wirft jemand Tomaten, wirft jemand Geld rein, ja, egal was es ist, einfach zu gucken, was es kommt so zurück, aber das ist gar nicht so sehr mit dieser Intention, es muss irgendwas zurückkommen, sondern ich fand es schön, das für uns zu erleben einfach. Wir wollen es einfach erleben und teilen es einfach und gehen deswegen zu Musik machen in den Park.
Wenn man mehr über dich, über dein Buch, über deine Musik erfahren möchte, dann kann man auf www.john-lack.de, Lack ist L-A-C-K, vorbeischauen. Da gibt es dann auch eine Sektion zu dem Buch und eine Sektion zu dem Musikprojekt. Ich kann auch empfehlen, mal auf Spotify vorbeizuschauen. Da gibt es elektronische Musik. Ein Song, glaube ich, auch, wo du rappst auf Englisch, ne?
Stimmt, ja.
Stimmt. Und ansonsten verlinke ich gerne auch noch die Folge 26, in der wir über GFK sprechen und natürlich die Videos von unserer Straßenmusik. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Hast du vorher noch was, was du unterbringen möchtest, was dir einfällt, was gerade noch präsent ist?
Ja, total. Mir ist wirklich eine konkrete Sache auch noch eingefallen. Ja. Und zwar zu dem Kinderbuch. Ich hatte vor ein paar Wochen, hat mich eine Lehrerin kontaktiert und gefragt, ob sie basierend auf diesem Kinderbuch, ob es für mich in Ordnung wäre, wenn sie den ganzen Tag in der zweiten Klasse zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation gestalten würde und ich ihr Unterlagen dazu schicken könnte. Und das habe ich gemacht und sie hat es auch gemacht. Es war das schönste und für mich bestätigendste und einfach erfüllendste innerhalb dieses Buchprozesses. Und die Kinder haben ihre eigenen Wunschwesen gemalt und haben was über ihre Bedürfnisse und Gefühle gelernt. Und seitdem habe ich zu diesem starken Wunsch dieses Konzept der Wunschwesen, dass es noch mehr Menschen erreichen kann. Ja. Und dass es in Schulen kommen kann, dass es in Kitas kommen kann. Das heißt, falls du irgendwo in dem Bildungswesen aktiv bist und Lust hast, dieses Konzept noch mehr in Schulen zu bringen, in Kitas zu bringen, würde ich mich total freuen. Und du kannst mich gerne kontaktieren und dann können wir überlegen, was es dafür bräuchte, dass es in die Welt kommen kann. Genau, das finde ich total schön. Freut mich, dass ich das auch noch hier teilen durfte.
Dann bin ich total gespannt, welche Früchte das trägt. ich habe zum Abschluss noch eine Frage, die ganz aktuell ist für mich gerade und ich weiß aber überhaupt nicht, wie die Weltlage ist, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird. Und zwar vor ein paar Tagen war der Angriff von Iran auf Israel und jetzt ist genau wie schon die letzten Jahre, aber gerade nochmal ganz explizit die Frage, wo geht diese Welt hin? Wie entwickelt sich diese Welt? Wir haben in Deutschland den Rechtsruck, wir haben die Wahl in den USA im Sommer, wo Trump kandidiert, wir haben die Klimakatastrophe und ich könnte jeden Tag 10 bis 100 Gründe finden, im Bett zu bleiben oder alles doof zu finden oder auszuwandern oder so. Und ich habe dich als jemanden kennengelernt und schätzen gelernt, der nicht immer positiv ist, also so toxisch positiv, nichts Unangenehmes zulässt, sondern jemand, der immer in die Lebendigkeit kommt, egal was passiert, der immer auch das Positive sehen kann, der immer auch schauen kann, wo ist mein Beitrag, wo kann ich einen Beitrag leisten. Hast du einen Tipp für all die HörerInnen, die gerade zuhören? Wie kann ich in solchen schwierigen Zeiten die Lebensfreude nicht verlieren?
Wow, das ist eine spannende Frage. Also erstmal will ich anerkennen, dass diese Zeiten total herausfordernd sind und echt schwierig. Und mir geht es auch so, dass ich, wenn ich mir so die Welt angucke, denke mir, wo das hinführt, keine Ahnung. Habe auch manchmal Sorge und Angst, so mir die Zukunft vorzustellen, so wie sieht es in 10 Jahren aus, wie sieht es in 5 Jahren, 15 Jahren. Das habe ich schon auch, auf jeden Fall. Ich glaube, du hast hier gefragt, so was was mich in die Lebendigkeit bringt oder dass ich aus dem Bett rauskomme und Dinge mache, gestalte.
Mhm, genau.
Ich glaube, ich versuche für mich die Balance zu halten aus das zu sehen, was da ist und eine Fülle zu akzeptieren, nicht, dass ich es gut finde, sondern einfach erstmal, das ist einfach gerade so. Mhm. Und auch bis zu einem Grade, diesen Schmerz auch zuzulassen und zu fühlen, um nicht einfach die Augen blind zu verschließen vor dem, was passiert in der Welt. Das will ich auch nicht machen, da würde ich auch nicht dazu einladen wollen. Aber ich frage mich dann, was bis zu welchem Grad tut mir das gut? So, und was wünsche ich mir für mich selbst? Ich wünsche mir für mich selbst, dass ich zufrieden bin, dass ich in Leichtigkeit leben kann, dass ich Freude erlebe, dass ich Lust habe, Dinge zu gestalten. Mhm. Und frage mich, was ist förderlich, um das zu erleben? Und ich glaube, was für mich förderlich ist, einmal bewusst zu fragen, was konsumiere ich? Also das an Medien, an Gedanken, an Glaubenssätzen, an Einstellungen. Eins, in was für einem Umfeld befinde ich mich? Manchmal kann ich es mehr mitgestalten als in anderen Situationen. Also was für ein Umfeld tut mir gut? Und dann einfach auf so einer kleinen Ebene meiner Lust zu folgen. Auf was habe ich Lust? Ja, ich glaube, das ist vielleicht so ein ganz großer Kreis im Bogen, den ich schließen kann. Eine Sache unter Millionen von Dingen, für die ich meine Mutter explizit extrem dankbar bin, ist, dass sie mich in meiner Kindheit jeden Morgen gefragt hat am Frühstückstisch. Jeden Morgen. Auf was hast du Lust? Das heißt, hier wäre die Einladung dazu, frag dich doch einfach mal am Morgen beim Frühstückstisch oder bei welchem Moment auch immer, worauf hast du Lust? Und dann guck mal, wo dich das hinführt. Das wäre, glaube ich, meine Einladung auf deine Fragen.
Wundervoll. John, ich danke dir für deine Zeit, für das schöne Gespräch und für das Buch, was du in die Welt gebracht hast und was jetzt ganz viele Kinder und Eltern ein kleines bisschen achtsamer macht.
Danke, Daniel. Hat richtig viel Spaß gemacht.